Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge Formula Nerd, der Formel 1 Fan Podcast. Ja, auch wieder mit etwas ungewohnten Bedingungen hier, mit einem Ferngespräch über Zoom. Ich aus den Kapverden und du bist zwar wieder in Deutschland angekommen, aber warst ja auch quasi am anderen Ende des Globus, kann man sagen. Nämlich live in Japan, in Suzuka, bei der Formel 1 dabei. Ich meine, dein Trip war jetzt nicht nur wegen der Formel 1, aber ist natürlich klar, dass du das dann entsprechend verbindest und dir auch die Formel 1 gönnst. Und deswegen wird es für mich dann auch sehr interessant, weil ich jetzt die ganzen Reiseerfahrungen von dir zum ersten Mal überhaupt mitbekomme und kann mich hier auch ein bisschen zurücklehnen. Diesmal hier nicht mit einem Bierchen, sondern mit einem Wasser. Aber freue mich doch sehr, was du zu erzählen hast. Deswegen, glaube ich, hat sich auch die Frage, wie du das Ganze verfolgt hast, erübrigt, nämlich live an der Strecke. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal direkt rein in das Live-Erlebnis. Später gibt es dann natürlich auch die sportliche Analyse und unsere Awards. Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick innerhalb unserer Folge bezüglich möglicher Regeländerungen. Denn ich glaube, da hast du auch gerade durch dein Live-Erlebnis einiges erlebt, warum das Ganze dann passieren soll. Aber ja, gehen wir direkt rein. Du warst ja, glaube ich, auch von Freitag bis Sonntag, ne, an der Strecke.
Genau, richtig. Also ich habe das volle Erlebnis mitgenommen. Und genau, also wie du schon gesagt hast, das war tatsächlich, ich bin nicht für die Formel 1 nach Japan gereist, muss man auch ehrlich so sagen. Der Trip war einfach geplant, meine Japan-Reise. Dann hat das aber actually einfach zufällig gepasst, dass der Japan Grand Prix genau da ist auch. Und ja, dann habe ich mir halt gedacht, komm, wenn man da ist, dann kann man auch, ich war 3 Wochen insgesamt in Japan und die 4 Tage für die Formel 1, wenn man jetzt so mitrechnet, dass man ja auch am Vortag schon irgendwie sich da eine Unterkunft suchen muss, damit man Freitag früh loskommt, habe ich gedacht, die 4 Tage vom Urlaub opfern, also opfern ist ja auch ein großes Wort dafür, ne? Also man hat ja Spaß an der Strecke so. Habe ich dann gedacht, das muss auf jeden Fall sein, wenn man mal da ist, weil wann wird man wieder die Chance haben, in Japan mal live dabei zu sein. Und dann auch noch eine Strecke wie Suzuka, ne, sehr historische Strecke, die Fahrer lieben die alle. Ja, also deswegen, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich war mit 2 Freunden in Japan unterwegs, die jetzt nicht so Formel 1 begeistert sind, daher kam dann auch das Ganze, dass wir gesagt haben, okay, wir kaufen uns die billigeren Tickets, weil die waren halt noch nie beim Rennen, die gucken jetzt auch nicht Formel 1, die haben halt gesagt, diese billigen Tickets, wo man sich dann selbst irgendwo Plätze auf irgendwelchen Hügeln oder so suchen muss, haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht.
Ja.
Die Kosten, ich glaube, die haben uns knapp über 100 Euro gekostet. Da haben die beiden gesagt, komm, für ein Erlebnis können wir das mal machen. Tribünenplätze wären 500 Euro aufwärts gewesen. Ja. Das ist so, kann ich auch verstehen, ist für jetzt nicht Formel 1 Fans.
Auf jeden Fall.
Ja, nicht so der Betrag, den man dann ausgeben will, wenn man noch gar nicht weiß, ob es einem gefällt. Und ja, genau, das vielleicht so zu den Rahmenbedingungen. Und ja, genau, ich kann ja einfach mal berichten, wie das so war. Ich fange vielleicht mal an mit quasi, wie man zur Strecke kommt, weil das ist vielleicht ja auch immer ganz interessant und ja auch ganz unterschiedlich, ne? Wir haben da ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt in Österreich, Ungarn, Niederlande, war ja überall ganz anders, wie man überhaupt hinkommt. Ja. In Japan muss man sagen, da ist natürlich der öffentliche Nahverkehr sehr, 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 sehr gut, gerade im Vergleich zu Deutschland.
Ich glaube, im Minutentakt kommt man da immer zum Ziel, wo man hin will, ne? Weil die ständig.
Genau. Ja, also es ist auch alles immer pünktlich und so. Trotzdem muss man halt sagen, Suzuka als Ort ist halt nicht für diese Menschenmassen ausgelegt, leider.
Okay.
Das heißt, für die Anreise muss man da sehr, sehr viel Zeit einplanen. Es ist halt, und das liegt halt nicht daran, dass irgendwas zu spät kommt oder irgendwas schlecht organisiert ist. Es liegt halt wirklich einfach daran, dass die Menschenmassen in diesem, ja, quasi, es hat sich angefühlt wie ein Dorf fast, dass es halt einfach komplett überlaufen ist. Es ist sehr gut organisiert. Man wird, also wir waren in Nagoya, das ist so die nächstgrößere Stadt. Da war unsere Unterkunft, weil auch einfach dadurch, dass Suzuka auch so klein ist, sind natürlich alle Unterkünfte extrem teuer und auch extrem schnell vergriffen dann. Und wir waren jetzt auch nicht bereit, so 4.000 € die Nacht zu zahlen. Ja, deswegen war unsere Unterkunft ein bisschen weiter weg, in Nagoya. Und ja, dann hieß es halt wirklich früh aufstehen, weil man von unserer Unterkunft bis zur Strecke schon, ja, 3, 3,5 Stunden rechnen musste. Das war also schon immer, wenn man
Das ist
rechnet.
viel, ja. Ist
Ja,
auch mit Abstand das Weiteste, was du auch, glaube ich, bisher durch hast, ne, mit dem Weg zur Strecke. Ich kann mich noch erinnern, in Graz waren wir ja damals, als wir in Spielberg dabei waren, waren wir rund, glaube ich, eine Stunde Autofahrt entfernt, je nachdem dann natürlich, wie der Verkehr läuft. Aber das war alles irgendwie machbar. Aber gut, das ist ja dann jetzt natürlich nochmal eine ordentliche Sache gewesen.
ja.
Gerade auch für welche, die dann eigentlich gar keine Formel-1-Fan sind, das mitzumachen. Dafür auch Respekt an deine Kollegen da, ne? Das muss man
Ja, genau,
sagen.
die haben sich so ein bisschen aufgeteilt, die waren nicht an jedem Tag dabei. Ja, also es war quasi, ich war nie alleine, aber einer war quasi die ersten beiden Tage mit, der hatte sich dann aber leider so fette Blasen am Fuß gelaufen, dass er gerade zum Rennen nicht mehr mit konnte.
Oh, ehrlich.
Und der andere hatte von vornherein gesagt, er lässt die ersten 2 Tage ausfallen, er will eigentlich nur das Rennen sehen. Genau, aber ja, das also war schon ein bisschen Kraftakt, da immer hinzukommen und dann zurückkommen war quasi der gleiche Weg, hat genauso lang gedauert. Und ja, genau, also das war quasi so ein bisschen ein Nachteil, sage ich mal, von dem Ganzen, aber jetzt wirklich liegt nicht an schlechter Organisation oder irgendwas, sondern ja, es ist halt schwierig, ne? Also wir haben geguckt, die Strecke fast insgesamt, wenn die Auslastung bei 100% liegt, können da 150.000 Leute an einem Tag hin. Das ist halt schon schwierig zu stemmen, ne? Deswegen, ja, also lief aber, wie gesagt, gut, war gut organisiert, man wusste immer, wo man hin musste, war gut gemacht. Und ja, wenn man dann an der Strecke war, hat sich einem so ein bisschen, ja, sag ich mal, das Bild geboten, was man so an jeder Formel-1-Strecke hat, ne? Du wirst es auch kennen. Man hat diese Fanzone aufgebaut. Man hat die Tribüne, wo die Fahrer dann so ein bisschen Interviews geben. In Suzuka hat man auch noch das Riesenrad. Hatten wir in Sandford auch eins.
Hätte
Und
das gefallen?
nee, nee, das leider nicht, weil wir ja mit den Billigtickets sind ja deine Plätze nicht sicher.
Ja.
Und dann musst du immer schauen, dass das, also dann kannst du nicht von den Plätzen weggehen, sonst sind die dann weg quasi. Ja, genau, aber dann, als wir die Anreise dann hinter uns hatten, so gerade am ersten Tag, sind wir dann so ein bisschen rumgelaufen, ne? Man muss halt sagen, die Formel 1 bietet ja auch immer an den Fressbuden sozusagen, legt ja immer viel Wert drauf, regionales Essen anzubieten. Also das ist ja überall anders. Da kriegst du jetzt nicht überall einfach nur Pommes, sondern die schauen schon, dass da quasi lokale Vertreter immer am Start sind. Da muss ich sagen, ist natürlich Japan, also vielleicht auch dadurch, dass ich das Essen einfach mag, muss ich sagen, hatte Japan schon das beste Essen an der Strecke.
War cool.
Und auch sehr, sehr viel Auswahl, also wirklich so diese ganz klassischen asiatischen Sachen, wie man sie kennt, ne? Es gab gebratene Nudeln, frittiertes Hühnchen. Sie hatten sogar aus Spaß, haben wir sogar einmal an einem Stand hatten sie Frankfurter Würstchen. Fand
Das
ich
ist
auch lustig.
stark.
Ja, haben wir uns das auch einmal so aus Spaß geholt. Aber wirklich ganz viel diese Tintenfischbällchen, die in Osaka so das Ding sind. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel verschiedene japanische Küche. War sehr cool. Und ansonsten gab es ganz klassisch das Heineken. Wie überall.
Gut, ist ja Ausrüster in der Formel 1, ne? Von daher.
Genau, richtig. Das, ja, und man muss aber auch sagen, die Preise an der Strecke sehr, sehr, sehr gering. Also wirklich alles sehr billig in Japan. Hätte ich jetzt vorher auch nicht 100% gedacht. Aber wenn ich überlege, wir haben ja in Sandford, was haben wir für ein Bier gezahlt? 7,75
7,55 meine ich. Oder
oder so,
7,55,
ja.
genau, ja, für den
Ja,
halben Liter.
genau, und wir haben da, gut, man muss sagen, ne, die haben es einem natürlich als Dosenbier gegeben. Und 0,33, aber 3 € für ein Bier umgerechnet.
Kannst du nichts sagen, ne?
Ja, da kannst du echt nichts sagen. Deswegen, das ist absolut fair. Und man hatte immer, wenn man sechs Dosen Bier gekauft hat, hat man eine gratis Kühltasche dazu bekommen, dass man die mit an Platz nehmen konnte und die kühl geblieben sind.
Da wäre jetzt meine Frage, wie viele Kühltaschen besitzt du insgesamt?
Also sagen wir so, das Ding ist, dadurch, dass die gratis waren, sind wir da jetzt, haben wir die jetzt nicht so als Wertgegenstand betrachtet und mitgenommen. Wir haben dann teilweise am Platz eine von den Kühltaschen als Mülltüte genommen und die einfach mit weggeworfen. Ist jetzt vielleicht nicht so, keine Ahnung, nicht so nachhaltig, vielleicht auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Aber das Problem ist halt, ne, dadurch, dass du immer an den Plätzen sitzen bleiben musst, war das dann halt so. Und wir hatten auch vergessen, an den ersten Tagen uns irgendwelche Sitzunterlagen mitzunehmen und dann sitzt er auf so spitzen Kieselsteinen und dann haben wir auch die Kühltaschen als Unterlage genommen.
Ja, gut.
Sowas. Aber ich habe tatsächlich eine habe ich mir noch mitgenommen, so ein bisschen als Andenken in Anführungszeichen. Ein Kumpel hat auch eine mitgenommen, zwei oder drei haben wir weggeworfen. Also wir sind schon auf ein paar Kühltaschen gekommen, sagen wir es so. Und haben es auch erst am zweiten Tag rausgekriegt, dass man die gratis dazu kriegt. Also ja, wie gesagt, bei den Bierpreisen musste man zuschlagen. Genau, aber ja, vielleicht sonst zur Strecke. So am ersten Tag hatten wir, wie gesagt, wir hatten diese billigen Tickets. Das heißt, wer vielleicht mal bei der Formel 1 war oder unsere anderen Berichte gehört hat, weiß, keine festen Plätze. Man hat so Zonen, in die man sich stellen darf oder wo es dann so ein bisschen, ja, so provisorische Sitzplätze quasi gibt. Das kann man sich nicht so vorstellen wie auf einer Tribüne, wo man so Sitzschalen oder so Bänke hat, sondern das ist dann mehr so, du sitzt halt auf Gras, auf irgendwelchen Hügeln, die sind dann schon so ganz gut platziert, dass man schon an guten Stellen an der Strecke sitzt und das ist auch zum Sitzen gedacht, aber man hat jetzt nicht so richtig geile Plätze, sondern muss dann sich selbst gemütlich machen, so ein bisschen. Und ja, am ersten Tag sind wir so ein bisschen rumgelaufen und da war in Kurve 1, da hatte ich auch so ein bisschen was im Instagram gepostet, so Kurve 1 und bei den S's, so relativ am Anfang der Strecke, war da so eine Art Tribüne, nicht so mit Sitzschalen und einzelnen Plätzen, sondern mit so Bänken. Und am Freitag wurde man da einfach reingelassen und dann dachten wir, na gut, wenn man einfach reingelassen wird, vielleicht sind unsere Tickets ja dafür. Wir waren uns nicht so sicher, sind dann dahin, haben auch den ganzen Freitag da genossen, dachten schon, okay, das ist ja eigentlich viel zu gut für unsere Tickets. Wie sich dann rausgestellt hat, war es auch zu gut für unsere Tickets, weil als wir dann Samstag da waren, hieß es dann, ja, nee, mit den Tickets kommt ihr hier nicht rein. Das war nur gestern, weil war die Auslastung nicht so hoch. Da haben die quasi jeden überall hingelassen, was auch cool ist. Oder zumindest diese, ja, Halbtribünen nenne ich es jetzt mal, konnte man dann gehen. Auf die offiziellen Tribünen konnte man, glaube ich, nicht mit unseren Tickets. Aber sie haben einen auf jeden Fall da reingelassen, obwohl die Tickets eigentlich nicht dafür waren. Ist ja ganz nett, aber wir haben halt irgendwie das so als gegeben genommen und dachten, oh ja, dann kommen wir da Samstag wieder rein. Dem war leider nicht so. Und genau, da mussten wir uns Samstag halt neue Plätze suchen und dann sind wir so ein bisschen um die Strecke rumgelaufen, auch sehr lange gelaufen, weil Suzuka ja so länglich ist. Das heißt, man hat da große Laufwege. Und sind dann hinten in der Spoon Curve gelandet, also diese Doppel-Linkskurve. Relativ, ja, eine sehr technische Stelle an der Strecke, da werden immer viele Fehler gemacht und so. Deswegen habe ich dann auch den anderen gesagt, hey, wenn wir für das Rennen wieder die Plätze in der Spoon Curve kriegen, wäre perfekt, weil da ist wahrscheinlich die Action so. Und wer das Rennen gesehen hat, weiß, ich sollte Recht behalten. Genau, da hab ich schon gesagt, so, das ist der Place to be mit unseren Tickets. Da müssen wir wieder hin, da müssen wir probieren, Plätze zu bekommen. Genau, ja, Samstag haben wir dann Qualifying auch da geguckt. War ziemlich cool. Auch so an sich, in Suzuka sind zum Beispiel auch drei Fanzones aufgebaut. Das fand ich auch krass. Die haben nicht nur eine, sondern wirklich drei Fanzones. Und auch in der Nähe von der Spoon Curve war dann eine, wo man sich gut Essen holen konnte, sich immer wieder mit Bier versorgen konnte. Was auch cool ist in Japan, das ist in ganz Japan so ein Ding, aber vor allem auch an der Strecke, gibt es so Getränkeautomaten, die auch regelmäßig aufgefüllt werden, wo du dir einfach an einem Automat deine Getränke ziehen kannst. Und da hat jetzt eine Limo 200 Yen gekostet. Das ist ein bisschen mehr als 1 Euro. Also,
Das ist schon.
das ist schon ein starker Preis, finde ich, für eine eiskalte Cola 033, ein bisschen mehr als 1 Euro direkt an der Rennstrecke. Boah, das sag ich mal, das war nicht schlecht, ne? Also, da konnte
Würde
man
ich
dann auch.
sagen, dann haben sich da die Automaten gelohnt, im Gegensatz zu Zandvoort, wo es nicht mal Stroopwafel-Automaten gab, aber dann war es ja in
Ja.
Luca sehr, sehr gut versorgt.
Ja, auf
Ne?
jeden Fall. Also wirklich, deswegen, ja, also die ganze Experience war da sehr cool. Wir konnten natürlich abseits von auf unseren Plätzen sitzen und zuschauen nicht so viel wahrnehmen, weil wir halt immer unsere Plätze beschützen mussten, mehr oder weniger. Wobei es auch ging, wenn man so Unterlagen hatte, man hat die da hingelegt, ein bisschen Steine drauf, damit die nicht wegfliegen, dann waren eigentlich alle Leute auch so respektvoll und sind dann nicht auf diese Plätze gegangen. Aber ja, wir haben halt irgendwie gesagt, komm, einer bleibt immer da und wir bleiben so größtenteils auf den Plätzen. Bis auf am Freitag, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, weil da war einfach nicht so viel los. Ja, genau, aber deswegen konnten wir jetzt so von dem ganzen anderen Erlebnis nicht so viel mitnehmen. Es gab auch ein Zelt, wo ein DJ war, da wurde ganz viel K-Pop gespielt und so. Konnte man auch auf einer großen Leinwand das Rennen gucken, wenn man das gewollt hat da. Genau, aber dann, ja, ich war bei Samstag, da haben wir schön der Spoon Curve das Ganze verfolgt. Nachteil da war, die Bildschirme waren in Suzuka nicht so großzügig gesetzt wie an anderen Strecken, hatte ich das Gefühl. Wir hatten einen Bildschirm in der Spoon Curve und der war schon sehr weit weg. Das heißt, hat man kaum was drauf erkannt, leider. Das war ein bisschen blöd. Man hatte jetzt auch nicht so guten Empfang, dass man nebenbei auf F1 TV streamen konnte. Was wir uns gemacht haben, wir haben uns dann mit so Streckenradios geholt, wo du den Audiokommentar hattest, quasi live F1 TV-Kommentar auf die Ohren. Und das in Kombination mit, du siehst ja live auch was an der Strecke, das hat dann schon gereicht, um alles mitzukriegen, sage ich mal. Weil der Streckenansager und so, das war halt alles auf Japanisch. Und ja, Japanisch kann ich jetzt leider nicht so viel oder nahezu gar nichts. Von daher hat mir das dann nicht so geholfen. Du hast dann immer gehört, wenn er plötzlich so laut wurde und aufgeregt geredet hat. Dann wusstest du, im Qualifying geht es gerade um die Wurst oder im Rennen ist gerade irgendwo was passiert. Aber ja, wir haben dann eigentlich immer mit einem Ohr quasi den englischen Kommentar gehabt. Ja, und saßen dann da so ein bisschen. Und genau, ja, dann, als wir den Samstag hinter uns gebracht hatten, war klar, welche Plätze wir am Sonntag wollen. Haben auch gesagt, komm, wir probieren ein bisschen früher noch da zu sein, weil es wird bestimmt voller am Sonntag. Und ja, dann kamen wir da an bei unseren Plätzen, wo wir auch Samstag wieder waren. Es war, boah, ich glaube, 9:30 Uhr oder so Ortszeit. 14 Uhr Ortszeit startet das Rennen. Ja, waren 9:30 Uhr da, alle Plätze waren voll. Da haben wir schon gedacht, scheiße, tatsächlich schon zu spät. Ne? Japaner sind echt krass, das sind richtig Hardcore-Fans, muss man auch sagen. Anteil vom Publikum war auch größtenteils Japaner. Zwar auch viele Internationale, aber sehr, sehr viele Locals auch, die da das Rennen gucken. Und ja, dann haben wir erst gedacht, scheiße, wie machen wir das jetzt? Und das war halt auch so ein Hügel, da waren so ein bisschen Stufen reingemacht in diesen Hügel, dass man halbwegs sitzen kann. Die waren aber alle besetzt und dann sind wir da so ein bisschen runtergelaufen, die Stufen, standen dann so ganz unten nah am Zaun, haben so ein bisschen geguckt, ja, wo setzen wir uns vielleicht noch dazwischen, wo hat jemand ein bisschen Platz gelassen, aber du willst ja dann auch nicht irgendwie dich einfach irgendwo reinzwängen. Gerade auch so in Japan, wo alle so respektvoll sind, das muss man auch nochmal sagen. Das war schon sehr, man hat sehr diese Kultur auch gespürt. Und dann war ein alter Mann, der stand unten ganz am Zaun und die Sitzplätze fingen so ein bisschen weiter oben auf dem Hügel erst an. Und der hat dann gesehen, dass wir da sehr verloren rumstanden und irgendwie nach Plätzen Ausschau gehalten haben. Und dann hat er gemeint, mit so ein bisschen gebrochenem Englisch, hat er so gemeint, ja, er hat sich so mit so einer Matte so Plätze reserviert, 2 Stück. Er ist aber nur alleine da und er will eh am Zaun stehen und Fotos machen. Wir können gern seine Plätze für das Rennen haben.
Oh, das ist cool, ja.
Ja, und da haben wir gedacht, boah, das ist ja absoluter Jackpot, haben ihm wirklich tausendmal gedankt, haben so gesagt, er musste es nicht machen und so, aber er hat gemeint, er braucht diese Plätze jetzt eh nicht so unbedingt, ne? Und er will eh unten stehen und nah am Zaun und Fotos machen und so. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, gern, danke. Und dann wollten wir uns hinsetzen und direkt neben uns saß halt auch so ein ja, wie alt werden die gewesen sein? Auch so ein bisschen älteres japanisches Pärchen. So hätte ich jetzt gesagt, um die 50 rum, Mann und Frau, nehme ich jetzt auch mal an. Die haben dann auch gesehen, wir hatten uns so ein bisschen vorbereitet, aber wir hatten jetzt keine Sitzkissen oder so. Wir haben einfach so Handtücher aus dem Airbnb mitgenommen, weil wir dachten, besser als nichts, ne? Und die hat dann gleich, als wir uns da hinsetzen wollten, hat die gleich gesagt, hier, ihr könnt eine Matte von uns haben, weil die hatten so eine Sitzmatte dabei, noch eine zweite. Und da habe ich gesagt, nee, alles gut, wir haben selbst was mitgebracht, weil man
Ach,
will ja
voll
da nicht
nett.
immer von allen Leuten sich irgendwie alles nehmen. Da hat die halt gesehen, dass wir so unsere kleinen Handtücher da ausgepackt haben und dann hat die wirklich darauf bestanden, dass wir jetzt ihre Sitzmatte nehmen, bitte. Und als sie dann wirklich irgendwie zum dritten oder vierten Mal gesagt hat, wir sollen jetzt doch bitte diese Sitzmatte nehmen und uns nicht auf unsere scheiß kleinen Handtücher setzen, haben wir uns dann auch tausendmal bedankt und dann haben wir die Sitzmatte noch bekommen. Also da auch wieder jedes Klischee im positiven Sinne bestätigt. Die Japaner alle mega nett und wirklich hat man bei so, sag ich mal, Sportevents oder so, erlebt man, glaube ich, auch oft andere Seiten. Und war
Wo
sehr,
jeder
also,
nur an sich denkt, ja, das stimmt schon.
genau, so, also es war wirklich nicht so, ich meine, ich sag mal so, unsere europäische Haltung ist mehr so, du hast so einen Platz neben dir, du bist froh, der bleibt frei, weil der Fotograf da unten ist. Dann plötzlich kommen da so zwei Ausländer hin, wollen sich dann da hinsetzen, dann bist du erstmal abgefuckt, oh nee, jetzt habe ich doch weniger Platz. Aber da war genau das Gegenteil. Die hat eher noch geguckt, dass wir gemütlich sitzen. So, also war, ist nicht selbstverständlich, sage ich. Ja,
Ja.
aber hatten wir auf jeden Fall Riesenglück, so, also dass wir diese Plätze bekommen haben und dann auch wirklich so ein nettes Pärchen noch neben uns. War lustig. Der Mann war komplett richtig auch, ein bisschen jetzt auch wieder Klischee, komplett in Yuki Tsunoda-Sachen. Also richtig quasi Japaner, ne? Auch sehr, sehr viele Leute in Yuki Tsunoda-Zeug an
Das
der
ist halt
Strecke.
genau das, was ich mir oft habe und mir schon dachte, dass da so viele Yuki-Fans sind. Ganz egal, ob er nur Reservefahrer ist aktuell, aber trotzdem, ja, der Yuki-Hype, das habe ich mir schon gut gedacht.
Ja, und genau, er war ja auch auf der Bühne und so, ne? Also er war auch an der Strecke, er hat viel gemacht, so rundrum um die Formel 1, weil ja klar war, dass die japanischen Fans ihn sehen wollen. Und die Frau war genau, auch viele Fans an der Strecke waren auch Haas-Fans, weil die ja jetzt diese Kooperation mit Toyota auch haben. Haas ist ja jetzt zusammen mit Toyota Gazoo Racing, ist auch japanisch und hatte ja auch für das Wochenende so ein Godzilla-Lackierung, auch wegen Japan. Und deswegen waren auch viele, viele Haas-Fans. Und ja, die Frau war komplett Hardcore Esteban Ocon-Fan.
Ach, krass, ja.
Ja, also die hatte so auch so diesen japanischen Fächer, ganz so mit Strassstein und hier der Nummer von Ocon und Esteban und so Herzen, so richtig, wie man sich das auch vorstellt, so Anime-mäßig, so völlig over the top. Hatte auch wirklich so Handschuhe noch an von Esteban Ocon. Also sie war auch komplett im Esteban Ocon Haas Merchandise angezogen. War auch cool, ne? Also Esteban Ocon ist ja jetzt auch nicht so der Mainstream Typ, von dem alle Fans sind.
Das stimmt.
Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man dann auch so Hardcore-Fans sieht, weil auch in der Formel 1 ist wirklich so, jeder Fahrer hat seine Hardcore-Fans. Das vergisst man manchmal, aber wirklich jeder Fahrer hat Hardcore-Fans. Und ja, hat man dann da gemerkt, das war irgendwie ganz cool. Und ja, genau, dann hatten wir unsere Plätze am Sonntag, die dann auch relativ gut waren und haben dann da das Rennen genossen. Man muss auch sagen, es war vorher. Es war so ein Ferrari Cup und dann der Porsche Cup. Das war quasi das Rahmenprogramm. Und beide Rennen, also der Ferrari Cup war, glaube ich, der erste. Ja, der wurde gerade, als wir so auf dem Weg zu unseren Plätzen waren, haben wir nur rote Flaggen und so gesehen. Der wurde wegen irgendwas abgebrochen. Das haben wir aber nicht so mitbekommen. Und dann der Porsche Cup, da haben wir das Rennen mitbekommen, aber das wurde dann auch irgendwann abgebrochen. Da wussten wir auch erst nicht, warum. Und dann haben die auch an der Strecke keine Replays gezeigt, leider. Das haben wir dann auch erst nachher erfahren. Also weil an der Strecke, wir saßen da, das Rennen lief halt an uns, sag ich mal, vorbei. Wir haben so ein bisschen geguckt. Ich kenne mich jetzt auch mit Porsche Cup nicht so aus. Da hatten wir auch keinen Audiokommentar zu. Und dann irgendwann kam die rote Flagge. Dann dachten wir, okay, irgendwo anders ist was passiert. Und dann haben die angefangen, bei uns an der Strecke, so hinter den Barrieren, die ganze Zeit Betonblöcke mit einem Gabelstapler zu holen und Zäune und so. Und da dachten wir schon so, hä, was geht denn jetzt ab? Und dann habe ich noch zu dem Kumpel gesagt, weil der wusste gar nicht, was abgeht. Und da habe ich gemeint, vielleicht gab es irgendwo einen Crash, jemand ist im Zaun gelandet und jetzt müssen die das halt reparieren. So. Ja, und das war genau auch das. Und dann haben wir die Wiederholung gesehen, als wir zu Hause waren dann erst. Und da ist tatsächlich ein sehr, sehr schwerer Crash passiert und ein Auto ist sogar über den Zaun geflogen. Und deswegen haben die
Boah.
das an der Strecke nicht gezeigt, weil die das natürlich, weil die nicht klar war, ob es da Verletzte gab und so. Und das Auto ist dann zum Glück so so wie es aussah, ich habe nur Bilder gesehen, die Kamera hat es halt, also aus dem Winkel hat man es nicht so gesehen, aber man hat gesehen, dass das Auto sehr über den Zaun geschleudert wurde. Aber es ist wohl dann mit einem Hinterrad im Zaun so hängen geblieben, dass es dann zwar über den Zaun ist, aber dann im Zaun geblieben ist, so halb. Also es hing dann quasi hochkant auf der falschen Seite des Zauns runter. So, also das hätte ganz anders ausgehen können, weil da auch Fans dahinter saßen.
Ja.
Aber ja, deswegen haben die das an der Strecke nicht gezeigt als Replay, weil du wahrscheinlich dann so ein bisschen nicht den Fans Angst machen wolltest und auch am Anfang vielleicht gar nicht sicher warst, ob vielleicht nicht jemand verletzt ist oder so. Ja, genau, aber davon haben wir nichts mitbekommen. Und dann, gut, war die rote Flagge, ne? Formel-1-Rennen wurde sogar ein paar Minuten nach hinten verschoben dadurch. Das werden vielleicht auch alle, die so am Fernsehen zugeguckt haben, mitbekommen haben, dass da so 10, 15 Minuten, glaube ich, Verspätung war. Weil die halt wirklich gerade so die Strecke dann rechtzeitig repariert hatten. Und
Das
genau.
habe ich auch gar nicht mitbekommen, weil ich ja die Wiederholung mal wieder geguckt habe dann, ne?
Ah, okay.
Und da eingestiegen bin oder mit der aktuellen Übertragung dann, ich glaube, war um 11 Uhr auf Sky. Und da hat man jetzt von der Verzögerung nicht wirklich was, glaube ich, mitbekommen. Deswegen war mir das jetzt auch neu. Also sehr, sehr interessant zu wissen, ne? Und
Ja.
ja, ich meine, da du sagst es ja, da passiert sowas mit dem Auto, mit einem Crash bei den Fans und ja, natürlich hat man ja immer die Hoffnung, dass man sich einen Platz sucht, wo eben auch eine Menge passiert. Aber natürlich denkt man dann natürlich eher so an Überholmanöver, ne? Oder vielleicht mal, dass man ein Auto mal kurz neben die Strecke kommt. Das ist ja alles okay. Ne? Aber ich denke, und ja, wer das Rennen verfolgt hat, weiß es ja, und auch auf Insta hat man es ja gesehen, wo dann die Plätze waren. Wenn dann wirklich mal vor einem ein Crash passiert, ist es nochmal was anderes als, ja, geil, hier ist Action, sondern vielleicht auch ein Moment, wo man nicht so weiß, ist was passiert mit dem Fahrer, hätte mir auch viel mehr passieren können. Und ihr wart ja dann direkt an der Stelle, wo eben der Einschlag von Olli Boermann im Rennen passiert ist. Und ich glaube, das ist dann doch mal interessant zu erfahren, wie, wenn man da live dabei ist oder so nah dran, wie das dann wirklich, ja, was das mit einem macht.
Ja, genau, du sagst es, weil wir saßen wirklich ja, quasi genau da, wo er eingeschlagen ist und auch nicht so weit vom Zaun weg. Und ja, also es ist genau wie du sagst, ne? Man sucht sich natürlich die Plätze raus, wie ich auch gesagt habe, ich wollte in der Spoon Curve sitzen, weil da passieren halt Fahrfehler, da passieren dann auch Überholmanöver, da hat man halt irgendwie Action, da sieht man nicht einfach nur Autos auf der Ideallinie fahren, ne? Weil man will ja. Man will ja irgendwie die Action auch sehen, aber ja, auch nur zum gewissen Punkt, weil das Ding ist, klar, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, okay, ich habe diesen Crash live gesehen und ich glaube, es ist auch, wenn ich woanders gesessen hätte, hätte ich dann gesagt, ah, wären wir nicht in der Spoon Curve gewesen, aber so dieser, ich sag mal, dieser Moment, wo du da sitzt und du hast halt, ja, 2, 3 Meter Reifen. Klar, noch ein bisschen Kiesbett vor dem Reifen, aber ja, wer Formel 1 schon mal geguckt hat, weiß, das Kiesbett bremst ein bisschen, aber das bremst die Autos jetzt nicht so stark aus. Ja, dann hast du halt ein paar Meter Reifen und dann hast du so diesen einen Zaun, durch den du ja auch durchgucken kannst. Ne? Das, klar, das ist alles sicher, ne? Aber ich sag mal, in dem Moment, in dem dann ein Auto mit fast 300 km/h auf dich zugeschlittert kommt, ja, da fühlst du dich nicht so sicher. Ne? Also, das ist. Ja, weil, also, wer den Crash auch gesehen hat, ne, er kommt da aufs Gras, innen in der Kurve quasi, verliert dann schon relativ früh die Kontrolle und schlittert dann halt so ein paar Sekunden einfach auf diese Reifen zu, auch ungebremst. Und ja, da, also man sieht diesen Crash kommen. Ich habe das, also ich habe das gesehen, weil der hat ja hinten einen dieser Styroporblöcke, dieser DRS oder 100-Meter-Punkt oder was auch immer da drauf stand, den hat er ja zerhauen. Dann habe ich direkt gesehen, oh, was ist da los? Weil da fliegt das Zeug natürlich überall. Und dann sieht man dieses Auto auf sich zukommen und wir saßen, also ich sag mal, wenn das Auto jetzt gerade durch den Zaun durchgegangen wäre, dann wäre es ganz knapp an uns vorbei. Also wir saßen ganz knapp quasi aus Fahrtrichtung von Olli Boermann aus gesehen, wenn er gerade gefahren wäre, links von ihm, saßen wir aber nicht weit davon weg. So, und dann siehst du dieses Auto da mit 300 km/h auf dich zukommen und denkst so, fuck, jetzt ist hier halt ein bisschen Reifen. Wobei man ja auch in Großbritannien damals mit einem Unfall gesehen hat, vielleicht hebt das Auto ab, dann sind die Reifen egal, weil im Kiesbett weiß man auch nie, wie sich dann das Auto fällt. Und da hast du diesen einen Zaun und der muss das Auto fangen und wenn nicht, ja, landet das Auto halt bei dir.
Ja.
Und Klar, wie gesagt, das ist alles sicher und das hat ja auch alles funktioniert in dem Fall, aber man fühlt sich da echt ein bisschen unwohl, wenn man das auf sich zukommen sieht. Und dann schlägt da Olli Bearman mit ja, nahezu 300 km/h, es waren ja am Ende 50 g der Einschlag, das ist ja auch
Ja.
unfassbare Kraft. Und er schlägt dann wirklich da ein, dann du spürst es tatsächlich, also da geht wie so ein Ruck so ein bisschen durch den Boden, ne? Weil wir waren noch nicht weit weg. Dann kommt erstmal diese riesen Staubwolke und alles auf dich zu, das atmet man ein, ist dann erstmal am Aushusten und so. Also es macht auch ein bisschen was mit einem körperlich, sage ich, ne? Man hat dann erstmal Schock. Dann riecht es extrem verbrannt, weil die Reifen halt einfach über Asphalt schlittern so. Das heißt, es riecht verbrannt, du hast irgendwie da Rauch und Miniteile noch um dich rumfliegen gehabt. Du bist so ein bisschen geschockt, weil du wie so ein kleines Erdbeben gespürt hast. So, und nachdem du dich dann selbst so wieder berappelt hast und merkst, okay, alles cool, nichts passiert, und dann denkst du, fuck, wie geht's eigentlich dem Fahrer? Ne? So, und dann, du hast den Einschlag gesehen, sag ich mal, in einem normalen Auto oder im normalen Leben. Ja, würde ein Fahrer sowas nicht überleben, muss man ehrlich sein, ne? Und dann sieht man sowas mit den eigenen Augen, ist ganz nah dran. Und auch wenn man das im Fernsehen schon ein paar Mal gesehen hat oder so, dann zweifelt man erstmal dran. Fuck, geht's ihm jetzt wirklich gut? Hat er jetzt eine schlimme Verletzung? So, dann ist er zum Glück selbst ausgestiegen. Das war schon mal gut, das hat einen dann erstmal beruhigt. Aber als ich dann gesehen habe, ich weiß auch nicht, wie die Kameras das dann eingefangen haben. Wir waren halt direkt an der Strecke und konnten auch hinter dem Zaun, wo Olli Bearman ja dann hingeht, hatten wir perfekten Blick auf den Fahrer und der ist halt hinter den Zaun gegangen, ist zusammengebrochen, der konnte nicht mehr laufen. So, dem ging es halt wirklich nicht gut. Und ja, das ist halt dann irgendwie auch so ein bisschen Schock, den man dann hat. Und dann, keine Ahnung, wenn dann so ein Fahrer vor einem zusammenbricht. Ja, weiß ich nicht, ist halt irgendwie unangenehm, ne? Und dann war es dann auch erstmal wirklich totenstill so auf den Rängen und irgendwann ist er dann so ein bisschen humpelnd, aber auch selbst zum Medical Car gelaufen, wurde ein bisschen gestützt. Dann gab es einen riesen Applaus natürlich, aber ja, also man hat ihm schon angesehen, er läuft jetzt selbst, um so ein bisschen zu demonstrieren. Er will zeigen, ihm geht's gut oder so, aber er war jetzt auch nicht so, dass er nochmal irgendwie in die Fans geguckt hat oder irgendwie sich bedankt hat oder so. Der war schon sehr mit sich selbst beschäftigt. Also der konnte gerade so laufen und das auch nur mit Hilfe. So, dass der da nicht 100% fit war, das war klar. Und wer jetzt auch Videos danach gesehen hat, ich meine, er hat schnell Entwarnung gegeben, er war im Medical Center, er hat sich nichts gebrochen, er hat irgendwie nie Contusion, das ist. Ich weiß, wie übersetzt man das auf Deutsch? Knieprellung oder so, glaube ich.
Hallo, das könnte sein, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall nichts gebrochen. Er wird, ja, ist halt auch wieder so die Sache, ne? Bei dem Einschlag, der wird eine Gehirnerschütterung gehabt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nicht hatte. Hat die Formel 1 jetzt offiziell nichts zu gesagt, weil das ja auch so eine Art Verletzung ist, die man jetzt nicht so. Wo man nicht so was zu sagen will, weil dann ist ja auch im Football ist immer so ein großes Thema, so Gehirnerschütterungen haben ja Langzeitfolgen und so, ne? Deswegen probiert man da immer so ein bisschen den Mantel des Schweigens drum zu hüllen. Aber Max Verstappen hat ja damals in Silverstone auch gesagt, nach seinem, damals waren es 51 g, also ähnlich starker Einschlag, dass der eine Woche lang nicht auf Bildschirme gucken konnte und im Dunkeln saß quasi, weil diese Gehirnerschütterung diese Nachwirkung hatte. Und ich nehme jetzt mal an, dass Olli Bearman wahrscheinlich ähnlich gehen wird. Der wird noch ein bisschen Nachwirkungen spüren. Man hat auch gesehen, als er in Japan dann in so einen Zug eingestiegen ist, da hat er so einen Koffer geschoben. Er hatte keine Krücken, aber man hat gesehen, dass er sich sehr auf diesen Koffer, den er geschoben hat, gestützt hat. Das heißt, er ist noch
Ja.
gehumpelt auch. Ja, also ich sage mal, ihm kommt wahrscheinlich dieser Monat zugute, der jetzt an Pause auf uns zukommt. Ist jetzt in seinem Fall wirklich nicht schlecht, wahrscheinlich, dass er sich vernünftig auskurieren kann und da ohne Druck so ein bisschen erstmal wieder zu sich kommen kann, weil ja, der Unfall sah sehr böse aus live. Also muss ich ehrlich sagen, der sah wirklich böse aus. Da hatte ich schon ein bisschen Angst. Und ja, genau, das war so ein bisschen das Ereignis, was für uns so das Rennen geprägt hat. Restlich, ich sag mal, das Rennen, es gab ja nicht viele Überholmanöver so in dem Sinne oder so viel andere spektakuläre Szenen. Man konnte in der Spoon Curve, war ganz schön zu sehen. Ne? Man hatte Fahrer haben verschiedene Linien gewählt. Ist ja so eine sehr technische Kurve, wo du ein bisschen was machen kannst. Aber ja, es war jetzt, sonst war da nicht viel zu sehen. Aber wie gesagt, insgesamt ja auch nicht, sag ich mal, das actionreichste Rennen. Und die Überholmanöver sind dann eher in Kurve 1 rein passiert, die spektakulären. Und ja, war aber trotzdem ganz cool. War an sich auch ein gutes Erlebnis. Jeder hat auch Kimi Antonelli den Sieg gegönnt, hatte ich das Gefühl. Also, das war auch wirklich, ich meine, gut, wer kann Kimi hassen? Wer kann ihn nicht
Das
lieben? So,
stimmt.
ne? Ist an sich sehr beliebter Fahrer. Von daher war dann auch so an sich gute Stimmung an der Strecke. Und alle waren natürlich froh, dass einfach Olli Berman gut geht. Und ja, nee, genau, das war an sich ein sehr, sehr cooles Erlebnis in Suzuka. Sehr, sehr nette Menschen. Und ja, aber um vielleicht auch so den Vergleich zu Sandford, was sie letztes Jahr hatten, zu ziehen, so partymäßig ist an der Strecke leider nichts gewesen. Also da waren
Also auch
keine.
keine Programme auf der Bühne, DJs oder so nach dem Rennen. Also Rennen zu
Nee.
Ende, Siegerehrung und alle gehen heim.
Genau. Also es hat sich wirklich darauf beschränkt, dass wirklich dann die meisten Leute, also die Strecke wurde, glaube ich, man musste auch bis 18 Uhr raus sein, dann wurde alles zugemacht. Das heißt, da war wirklich kein Programm, was jetzt Musik, Künstler oder so angeht. Ja, also es beschränkt
Aber
sich da in Suzuka schon auf die Race-Action.
da sieht man natürlich mal auch, wie verschieden die Erlebnisse sind an den verschiedenen Orten. Ich meine, was auch Baku überlebt, über
Überlebt.
Baku, Baku erlebt, genau,
Ja.
wo du nahezu an der Strecke gewohnt hast, auch den ganzen Aufbau der Strecke und das Absperren miterlebt, ne? Und dann Österreich, wo wir damals das erste Mal an der Rennstrecke waren, völlig überrascht, was das für ein Festival-Feeling ist. Ich glaube, Zandvoort hat das Ganze auch nochmal so ein bisschen verstärkt. Oder ich würde auch fast behaupten, dass Zandvoort
Betroffen.
nochmal viel extremer ist als
Ja,
Spielberg. Ne?
auf jeden Fall.
Also Ungarn war natürlich auch nochmal ein anderes Erlebnis in dem Sinne. Da hatten wir auch die General Admission Tickets, die damals, ich glaube, die günstigsten Tickets, die man bekommen kann.
Ja.
Das ist eins, was ich bisher erlebt habe. Also muss ich wirklich sagen, das ist immer schon was Spezielles, an verschiedenen Strecken zu sein und auch gerade Japan. Ich erinnere mich an letzte Saison, da hat es ja auch Japan, weil du da eben ja viel auch über F1 TV geguckt hast, den Fan Award gegeben, ne, oder diesen Vibe Award.
Ja.
Würdest du das denn bestätigen für dieses Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch mit der, sag ich mal, persönlichen Erfahrung, die wir da hatten, dass wir wirklich, ja, waren halt einfach zu spät, hätten eigentlich keine Plätze verdient gehabt, muss man ehrlich so sagen. Andere waren früher da, haben sich die Plätze geholt, ne? Und das dann, dass wir halt einfach Glück hatten, die Leute waren so freundlich, haben uns da alles angeboten, wir konnten uns hinsetzen. An sich auch, ja, es war jetzt nicht auch nur uns gegenüber, sondern der allgemeine Vibe. Alle waren sehr freundlich. Es ist ja auch so diese japanische Kultur, so ein bisschen zurückhaltender zu sein und einfach quasi, ja, einfach so ein bisschen respektvoller miteinander umzugehen, das hat man schon gemerkt. Und was man auch gemerkt hat, auch das, was die im Fernsehen immer zeigen, ne, diese Hardcore-Fans, diese Helme basteln und sowas, ne, merkt man schon auch in Japan, dass da so Rennsport schon auch zur Kultur gehört. Du hast sehr, sehr viele Fans, die. Also es ist nicht nur die paar, die man dann auf den Bildschirmen im Fernsehen sieht. Da sitzen viel, viel mehr in den Grandstands und auch bei uns auf den billigen Tickets. Also es sind echt viele Fans, die da richtig was auffahren. Von daher muss man da sagen, so, das ist weitaus mehr, als man am Fernsehen sieht. Die picken sich nicht die 10 Fans raus, die gut aussehen und zeigen die dann, sondern da sind hundert oder tausende Fans, die sich so richtig verkleiden quasi. Und einen Bruchteil davon sieht man auch in der Übertragung, aber wenn man an der Strecke ist, sieht man das überall. Und das
Ja,
ist einfach
stark.
cool. Also ja, deswegen kann ich vielleicht schon mal vorweggreifen, den Fan Award würde ich auch für dieses Jahr quasi im Prinzip jetzt nochmal mit der echten Experience würde ich genauso nochmal geben, einfach. Kann ich jedem empfehlen. Ich meine, ist eine historische Strecke, sollte man mal gesehen haben. Ich bleibe auch dabei, so wie wir es in Sandford auch gesagt haben, wenn man irgendwie das Geld hat und sich sehr für Formel 1 interessiert, ist man mit Tribünentickets immer besser beraten, weil
Ja.
dann kann man auch so das Drumherum ein bisschen mehr genießen, weil man seine Plätze einfach fest hat und dann auch mal halt zwischen den Sessions mal weg kann und ein paar Sachen erleben kann. Dann wären wir vielleicht auch mal Riesenrad gefahren oder hätten noch ein bisschen länger in den Merchandise-Shops verbracht oder hätten uns auch ein paar mehr Interviews angucken können auf der Fanstage. So.
Stimmt. Das gehört auf jeden Fall eigentlich dazu, ne, für so dieses Gesamterlebnis.
Ja,
Aber eben
genau.
aufgrund der Situation mit den zwei Freunden, die jetzt mit dem Sport nicht so viel zu tun haben, kann ich das natürlich vollkommen nachvollziehen. Aber ich denke dennoch, allein, dass ihr den Sonntag so erlebt habt, wie er eben war, ich glaube, das ist schon ein Erlebnis für das Leben, wo man immer zurückdenken wird. Ne? Also von daher,
Ja,
das hat
auf
sich,
jeden
denke
Fall.
ich, extrem gelohnt. Und ich würde sagen, so dieses Erlebnis von Japan schließen wir damit ab. Aber ich glaube, passend dazu hat ja auch unter anderem auch durch den Unfall von Olli Boermann mit dem Geschwindigkeitsüberschuss dann gegenüber Colapinto in der Szene, hat das ja auch noch weitreichende Folgen. Also nicht nur gesundheitlich für Olli Boermann, dass er eben wieder jetzt hoffentlich in dem Monat wieder fit wird. Ne? Aber auch regeltechnisch scheint jetzt die Pause im April genutzt zu werden für mögliche Regeländerungen und da hast du ja auch schon ein paar Erkenntnisse.
Ja, genau. Also die FIA will sich mit den Teams treffen und will jetzt ja dann halt darüber diskutieren, was man jetzt ändern könnte. Einige Fahrer haben schon länger davor gewarnt, dass es halt diese krassen Geschwindigkeitsunterschiede geben könnte, wenn halt einer seine Energy deployed, also quasi den Elektromotor gerade einsetzt, während ein anderer den gerade auflädt und das halt auch an Stellen passiert, wo das normale im Racing einfach diese Geschwindigkeitsunterschiede nicht geben würde. Genau, das war ja jetzt der Fall, auch bei dem Crash. Und ja, jetzt, wo ich das quasi auch hautnah miterlebt habe und wie schnell dann eigentlich auch wegen sowas Blödem, sage ich mal, ne? Sowas, was immer passieren kann, was an jeder Strecke überall passieren kann, entstehen dann so Crashs. Und dann teilweise, also ich meine, da waren jetzt Reifen halt da, aber so können halt auch Crashs entstehen, wo klassische Rennstrecken halt dann vielleicht keine Auslaufzonen haben oder keine
Ja.
Reifenstapel, weil man da die Crashs nicht erwartet. Ne? Weil diese Reifenstapel und Kiesbett hat man ja oft irgendwo außen an Kurven, wo man weiß, es kann gefährlich werden. Aber diese Art von Crash kann ja ganz schnell auch woanders passieren. Da hatte Olli Boermann in dem Sinne noch Glück und es war trotzdem noch ein schlimmer Crash.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Grand Prix wie Jeddah beispielsweise ausfällt und ich mir vorstelle, da würde sowas passieren,
Ja.
so gesehen ist die Pause jetzt doch glücklich, um möglicherweise dafür zu sorgen, dass solche Unfälle nicht mehr so häufig passieren oder man zumindest irgendwie daran arbeitet, dass man dieses Problem mit dem Geschwindigkeitsüberschuss mildern kann, ne, oder so. Aber ja, ist natürlich so eine Sache. Alles dem geschuldet natürlich der Regeländerungen. Man muss das Ganze auch erst kennenlernen. Die Teams arbeiten dran, die Fahrer müssen erstmal mit den Wagen anders zurechtkommen, ne, aber was denkst du, werden wir in jetzt nach dem April, wenn es dann wieder im Mai losgeht, werden wir schon irgendwelche Änderungen sehen?
Ja, es ist irgendwie schwierig einzuschätzen, was man da sehen wird, was jetzt die Teams dann zusammen mit der FIA besprechen. Ich denke, es wird bestimmt schon direkt Änderungen geben. So ein bisschen vielleicht, ich glaube, es war wie viel man an Energy recovern und einsetzen darf pro Runde und diese quasi Grenzen am Auto, die festgelegt sind, da will man was machen, dass halt diese Überschüsse nicht so sehr zustande kommen. Ja, also es ist irgendwie schwer quasi noch zu beurteilen, weil man ja auch, also ich meine, das ist so ganz viel technisches Zeug, ob das jetzt, wie viel Kilojoule an Energie da freigesetzt werden oder nicht, das ist jetzt für uns, wir können das ja gar nicht beurteilen, so wie auch, ne? Also ob das jetzt 6 oder 8 Kilojoule sind, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das die richtige Maßeinheit am Ende war oder, aber ja, also können wir nicht beurteilen einfach, wenn wir nicht in dem Auto sitzen. Am Ende müssen das die Fahrer sind ja halt diejenigen, die jetzt die Experience gemacht haben, 3 Rennen. Ich hoffe, die FIA hört mehr auf die Fahrer, weil die meisten sind ja wirklich sehr kritisch den neuen Regeln gegenüber. Gut, man muss jetzt
Auch
auch.
schon
Wie bitte?
einige, die da überlegen, aus der Formel 1 auszusteigen nach der Saison. Ne? Also,
Ja.
das ist ja auch so eine Diskussion. Aber
Ja.
klar, das sind natürlich Zeichen, dass auf jeden Fall eine Änderung passieren sollte. Und ich bin da auch, die FIA muss ja auf die Fahrer hören. Also, in
Genau,
dem Sinne
eigentlich,
ist ja
ja.
das beste Feedback, was sie bekommen können, ne? Um eben, ja.
Ja, eben, also eigentlich schon, ne? Aber bis jetzt sagen ja viele Fahrer, die wurden einfach ignoriert. Lando hat das ja auch gesagt, so es ist egal, was ich sage, es hört ja keiner. Ist vielleicht jetzt nicht so, wirft nicht so das beste Bild auf die FIA. Allerdings muss man jetzt auch fairerweise sagen, auch wenn natürlich klar, viele Fahrer üben Kritik daran und auch zu Recht und man hat jetzt gesehen, dass es gefährlich ist, aber wenn man jetzt einfach schaut, welche Fahrer Kritik üben und welche Fahrer sagen, sie mögen die Regeln, Weil beide Mercedes-Fahrer sind da cool mit, beide Ferrari-Fahrer sind da eigentlich ganz cool mit den Regeln.
Ja.
Und dann kommt Kritik von den anderen Fahrern. Und ja, dann sieht man jetzt auch ein bisschen, ne? Also ich glaube, klar, der Crash hat jetzt nochmal einiges geändert, weil jetzt sehen Fahrer, es ist gefährlich und da muss was geändert werden. Aber jetzt, wenn dieser Crash nicht wäre, die Regeln im Allgemeinen, klar, ich meine, McLaren Doppelweltmeister geworden und jetzt gerade läuft es halt irgendwie gar nicht unter den neuen Regeln. Ja, klar, beschweren die sich. Mercedes fährt jetzt auf einmal vorne mit, klar, beschweren die sich nicht. Ferrari auch besser als die Saison vorher, die beschweren sich auch nicht und sagen, es ist tolles Racing, gerade Hamilton, für den es ja auch deutlich besser läuft als letzte Saison.
Ja.
So, dann Red Bull, für die läuft es auch deutlich schlechter als letzte Saison. Ja, klar, Max beschwert sich, Isaac Hadjar auch nicht der größte Fan von neuen Regeln, aber muss man auch immer wieder ein bisschen in Kontext setzen, ne? Wer da gerade kritisiert und warum und wer gerade sagt, die Regeln sind toll und warum. Wie gesagt, der Crash ändert jetzt noch mal ein bisschen was. Aber ja, genau. Williams-Fahrer sind auch beide sehr große, kritisieren die Regeln auch sehr stark, aber Williams auch eins der Teams, die gerade sehr viel verloren haben durch die neue Saison. Ne? Also
Ja.
man kann das fast so an diesem Faktor quasi abzählen. Ne? Gasly sagt, die Regeln sind super, aber Gasly fährt momentan auch wieder gut und Alpinen gefallen die Regeln. Ne? Also deswegen, das vergessen Fans immer mal. Also es ist einfach immer zu sagen, ja, die Regeln sind scheiße und guckt euch doch an, Lando und Max beschweren sich so.
Ja, das genau, das ist so dieses, ich muss, auch wenn es nicht wirklich vergleichbar ist, weil es ja damals auch ein Hauptproblem war bei Mercedes. Oder zumindest das größte Problem mit dem Bouncing, ne, als dann auch hier die Teamchefs beieinander saßen und Christian Horner den berühmten Satz gesagt hat, Change your fucking car, ne,
Ja.
sozusagen, ja, die eben schlechtere Ergebnisse erzielen, die beschweren sich am meisten, ne, und die, bei denen es läuft, die sind eben zufrieden, ne. Aber ich glaube, wenn es dann eben um Sachen wie Unfälle geht, die daraus entstehen können, die ja wirklich sehr gefährlich sind, sollte man das Thema dann nochmal ein bisschen anders anpacken seitens der FIA und auch
Ja.
wirklich auf die Stimmen hören und nicht nur nach dem sportlichen Abschneiden urteilen. Ne? Ich glaube, da muss man das schon ein bisschen unterscheiden. Wobei das Bouncing jetzt natürlich auch nicht vorteilhaft war mit den Vibrationen für die Fahrer. Ne? Das muss man auch so sehen.
Ja, genau. Es ist halt in der Formel 1, ne? Der Sport ist halt gefährlich. Du kannst Risiken halt minimieren, aber wenn du Risiken komplett eliminieren willst, dann musst du halt aufhören zu fahren. Ne? Also so blöd es halt klingt, ne? Denn so ein Restrisiko gibt es immer und da muss man halt schauen, was ist akzeptabel, was kann man mitgehen und was halt nicht. Und ja, und ich sage jetzt, dass solche Geschwindigkeitsüberschüsse an solchen Stellen passieren können, das ist ein Risiko, das sollte man eliminieren, dieses Risiko, oder zumindest soweit es geht, minimieren. Da muss man dran arbeiten. Aber wie gesagt, jetzt zu sagen, wir packen den Elektromotor da raus oder so, das geht ja auch gar nicht so, aber in die Richtung sollte man auch nicht gehen, weil man muss ja auch irgendwie gucken, dass die Formel 1 zeitgemäß bleibt und so dieser 50-50-Split zwischen dem Elektro- und dem Verbrennermotor ist ja an sich eine gute Sache. Und ja, muss man halt jetzt irgendwie sehen. Ich glaube, es wird spannend, was die FIA da jetzt ausklügelt mit den Teams und den Fahrern zusammen und ob die neuen Regeln irgendwie noch, ja, ob sie das noch rumreißen können. Weil ich glaube, die Regeln an sich haben viel Potenzial, aber
Ja.
aktuell ist es halt echt mehr so, man nutzt die Energie für ein Überholmanöver und dann ist er halt weg und dann wird man zurück überholt. So. Und ich glaube aber, wenn man da ein bisschen mit dem, wie viel Energie darf eingesetzt werden, wie viel Energie darf man rechargen pro Runde, ich glaube, wenn man damit ein bisschen spielt, so, und da ein bisschen was verändert an diesen Thresholds, dann glaube ich, kann man diese Regeln schon relativ schnell nochmal ein ganzes Stück attraktiver machen, glaube ich.
Ja, ich denke auch, wenn man da ein paar Stellschrauben dreht, dass man da auch flexibler ist und vielleicht auch das möglicherweise je nach Strecke ausrichten kann, wie das Ganze einzusetzen ist. Also ich
Genau,
glaube
ja.
schon, da wird man schon auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und ja, wir haben jetzt viel so geredet über das Live-Erlebnis, was ja auch eigentlich das ist, was das Interessante ist, die resultierende Regeländerung möglicherweise durch den Crash von Olli Berman. Aber wir brauchen natürlich auch noch eine kleine sportliche Analyse von dem Ganzen. Es ist ja auch zeitlich schon ein bisschen her, das Rennen. Deswegen glaube ich, gehen wir heute eher so auf ein paar Hauptpunkte noch ein, ne? Was an sportlichen Erlebnissen war. Und hören uns gleich mit der sportlichen Analyse wieder.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zur heutigen Folge und gehen rein hier in die etwas verkürzte sportliche Analyse. Und ja, was natürlich extrem krass ist, mal wieder zweimal in Folge, und ich meine auch damit der jüngste Fahrer mit zwei Siegen in Folge, Kimi Antonelli. Jetzt
ja.
Auch in der Fahrer-WM der jüngste Führende im Klassement. Wer hätte das Anfang der Saison gedacht? Ne? Alle sagen so, Top-Favorit natürlich George Russell, wir unter anderem auch in der Saisonvorschau. Aber wie ich finde, hier Kimi Antonelli wieder mit einem einwandfreien Wochenende. Auch wenn ich natürlich sagen muss, George Russell mit dem Safety-Car natürlich unglücklich gelaufen mit seinem Boxenstopp zu dem Zeitpunkt kurz vorher. Aber auch sonst war Russell das ganze Wochenende auch mit dem Setup nicht wirklich zufrieden, hat das auch lautstark gesagt. Ne? Also auch im Qualifying, finde ich, hat man gesehen, war Antonelli stärker. Und Russell schon so ein bisschen, auch immer nach der Schikane am Kurvenausgang, so ein bisschen am Strugglen gewesen. Ne? Also da lag der Mercedes auch nicht optimal. Aber Antonelli hat eben das Maximum rausgeholt. Ne?
Ja, also wirklich.
Von daher, Russell trotzdem noch mit einem soliden vierten Platz, aber ist, glaube ich, trotzdem eine große Enttäuschung, wenn man den Mercedes da sieht. Aber
ja.
Ich denke, ich habe eher Lob für Antonelli, sehr viel Lob für Antonelli übrig, als Kritik an George Russell oder einem möglichen Setup, was einem Russell nicht so gefallen hat. Aber ja, deswegen, also Antonelli schon sensationell.
Ja, also kann ich mich wirklich nur anschließen. Klar, war dann Glück quasi mit dem Safety Car, aber so gesehen auch, sag ich mal, Pech einfach am Start. Ne? Also das hat sich quasi ausgeglichen, finde ich. Klar, beim Start kann man immer sagen, es ist natürlich auch Fahrerskill, wie gut der Start am Ende ist. Aber mit den
Wobei
neuen
das
Regularien.
Ja auch noch so ein bisschen
genau,
so eine
ja.
Sache ist mit den Starts. Also ich glaube, jeder hat gefühlt mal einen richtig schlechten schon gehabt. Ne? Also
ja.
Von daher. Und das spricht ja dann auch wiederum für Antonelli, dass er dann aus der Position sich wieder nach vorne kämpft, ne? Und ich meine, am Ende mit 13,7 Sekunden vor Piastri, 15,7 von einem George Russell. Also das ist dann schon eine eindeutige Sprache.
Ja, das stimmt schon. Also er war schon der schnellste Mann auf der Strecke und hat damit dann auch verdient gewonnen, muss man so sagen, finde ich. Und ja, und George Russell, wie du auch gesagt hast, der vierte Platz muss im Mercedes eigentlich eine Enttäuschung sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er zufrieden ist. War auch nicht zufrieden, hat man auch gemerkt. Und ja, sein größter Konkurrent ist halt sein Teamkollege, ne? Der ist noch jung und unerfahren und trotzdem jetzt nach drei Rennen steht halt ein Kimi Antonelli vorne in der Fahrerwertung. Und ja, das kann einem George Russell nicht gefallen. Und ja, und jetzt hat er auch einen Monat, wo er jetzt in dem Saft schmoren muss, sage ich mal.
So sieht es nämlich aus. Und ich glaube, ne, das ist auch so, könnte natürlich auch der nächste Schritt für einen Russell sein,
ja.
Jetzt eben diese Phase zu überstehen, dass er eben keine Nerven zeigt in der Situation, weil Antonelli macht ihm da schon einiges streitig. Und ich finde, da ist aktuell alles drin. Also ich sehe auch keinen Grund, da einen Nummer-1-Fahrer irgendwie zu nominieren von Seiten Mercedes. Lasst die
Nee.
Jungs fahren und
Ja.
Attacke.
Ja, sage ich auch. Also wirklich, das, und ich glaube, Toto Wolff ist da ja auch, also ich meine, wer die 2016er Saison und auch die Saisons davor noch im Gedächtnis hat, weiß, glaube ich, wie Mercedes damit umgeht.
Ja.
Ja, wer weiß, vielleicht hat Toto Wolff am Ende der Saison noch ein paar graue Haare mehr.
Uns
Wer
als
weiß.
Formel 1-Fans kann es natürlich nur gefallen.
Eben, genau. Wir wollen das sehen, dass das ausgefeitet wird auf der Strecke. Und ich denke mal, das wird auch die Herangehensweise sein. Und ja, also wirklich an dem Wochenende Kimi Antonelli ganz klar die Nase vorn gehabt im Mercedes-Team. Und ja, und George Russell, ich meine, Suzuka, klar, schwer zu überholen, aber ich sag mal, wenn er ein bisschen zufriedener mit seinem Setup gewesen wäre und es ein bisschen runtergelaufen wäre an dem Wochenende, dann wäre sicherlich Platz 2 das Ding gewesen für ihn.
Ja.
Ja, aber ich meine, er hat's am Ende, es gab drei freie Trainings, ne? Es war jetzt kein Sprintwochenende. Da muss man dann irgendwann sagen, gut, dann muss es halt daran liegen, wie der Fahrer sich vorbereitet hat. Er hatte jetzt auch keine Probleme, wie zum Beispiel Norris, für den ja sehr viel Zeit in den freien Trainings verloren ging, wegen
Stimmt, ja.
technischen Problemen. Ja, wenn er halt in drei freien Trainings es nicht schafft, das Setup optimal hinzukriegen mit seinem Team, ja, dann muss er das auf seine Kappe nehmen. Er hat halt das Wochenende nicht maximiert in dem Sinne. Und dann ist es halt doof, dass das auf einer Strecke passiert ist, wo die Überholmanöver nicht so klappen. Dann hatte er durch Safety Car auch noch Pech. Und dann ist es halt nur ein Platz 4. Und das wird ihn sicherlich ärgern, weil das sind quasi, ich meine, Antonelli, glaube ich, war nicht machbar an dem Wochenende. Der war zu gut einfach. Aber ja, Platz 2 hätte sein müssen. Waren 6 Punkte, die er jetzt weniger hat auf Platz 4. Wer weiß. Wichtige Punkte verloren auf seinen Teamkollegen. Und ja, jetzt, wie gesagt, muss er einen Monat lang damit umgehen.
Ja, und zumal ein McLaren und ein Ferrari noch vor Russell waren. Ne? So muss
Ja.
man ja auch sehen. Und dann kommen wir auch direkt zum zweitbesten Team vom Wochenende, McLaren, mit Oscar Piastri Platz 2 und Lando Norris Platz 5. Ich glaube, um 3 und 5 gestartet die beiden. Hast ja gesagt, Norris hatte da noch ein paar Probleme, gerade am Anfang der Trainingssessions. Aber wie ich finde, trotzdem, nach all dem Chaos, was jetzt McLaren hatte, die ersten beiden Rennen, ist man, glaube ich, erstmal froh, dass man hier ein Podium geschafft hat mit Piastri, der meiner Meinung nach auch ein richtig gutes Rennen gefahren ist. Also
Ja.
wirklich von ihm eine absolut die richtige Reaktion nach dem Saisonstart. Und von daher, ja, generell einen sehr guten Eindruck gemacht, Piastri an dem Wochenende. Platz 2 ist ein Riesenerfolg, finde ich, aktuell bei den Kräfteverhältnissen, weil ich auch die Ferraris da sehr stark sehe. Von daher, Norris, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht von dem Platz
Ja.
5. Ne? Da wollte er sicherlich mehr. Aber gut, klar. Ich glaube, McLaren wird jetzt auch die 4 Wochen nochmal gut nutzen, den nächsten Step zu machen. Aber ich finde auch jetzt schon, der Schritt in Japan war schon gut zu sehen, dass man da ganz gut gearbeitet hat.
Ja, ich denke auch. Also ich meine, im Prinzip war es für Oscar Piastri ja der Saisonstart. Das ist das erste Rennen, das er gestartet hat.
Ja.
Ne, muss man ja auch so sehen. Bei den anderen beiden Rennen hat er es halt nicht geschafft zu starten. Norris im letzten Rennen ja auch nicht. Von daher, dass überhaupt beide McLarens an den Start gehen, damit war es schon automatisch McLarens bestes Rennen diese Saison. Zwar traurig, das im dritten Rennen zu sagen, aber ist so. Und dann quasi mit denen, also quasi jeweils vor einem Ferrari zu sein. Lando war vor Hamilton, Piastri war vor Leclerc. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Da sieht man, ist noch eins der Top-Teams, wenn sie es denn schaffen, ihre Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen. Und ja, Lando Norris war so ein bisschen auf dem falschen Fuß vom Start des Wochenendes direkt mit viel Problemen. Ich denke mal, Platz 5 ist ein halbwegs versöhnliches Ergebnis dafür. Er hat einen Ferrari hinter sich gelassen. George Russell war vor ihm, der war jetzt, glaube ich, nicht machbar. Leclerc hat ein sehr gutes Rennen gefahren, Piastri auch, Antonelli auch. Ich denke, mit einem Platz 5, klar, man will mehr, aber kann man noch zufrieden sein? Ja, und deswegen würde ich auch sagen, für McLaren das beste Rennen bisher in der Saison, aber das war nicht schwer, das zu schaffen.
Das stimmt. Ja, kommen wir zum Ferrari. Ähnlich eigentlich wie bei McLaren. 3 und Platz 6. Hamilton, glaube ich. Ich muss auch überlegen, warum ist Hamilton nur Sechster? Irgendwie in der aktuellen Form sehe ich ihn doch weiter vorne. Ne?
Ja, aber.
Leclerc ist mir aufgefallen. Viele schöne Duelle auch mit George Russell, wo er sich
Oh
dann
ja.
durchgesetzt hat. Auch da hat man ganz gut gesehen, beispielsweise vor der Schikane von Russell überholt worden, aber dann kann man eben direkt kontern auf der Geraden und das hat Leclerc wirklich hervorragend gemacht. Also von daher starkes Rennen von Charles Leclerc, gutes Wochenende. Hamilton finde ich eine leichte Enttäuschung von der reinen Position her betrachtet. Trotzdem natürlich Hamilton auf einem guten Niveau, viel, viel besser als letztes Jahr und auch, ja, also da werden wir noch einige schöne Duelle sehen. Nur leider wenige direkte Teamduelle, ne? Das war ja
Ja.
das Highlight bei Ferrari bisher in der Saison.
Das
Deswegen hoffe
stimmt,
ich
ja.
natürlich, dass die beiden demnächst wieder auf ähnlichem Niveau sind.
Ja,
Und
deswegen. Also ich muss auch sagen, so in Kurve 1 rein, die Manöver von Charles Leclerc, also wirklich krass, also starke Überholmanöver. Ja, genau, aber im Prinzip, jetzt hat Ferrari quasi auch die Stärke von McLaren gesehen. Die scheinen ungefähr gleich auf zu sein. Ich glaube, da wird man noch einiges an Fights sehen. Und wenn Ferrari weiterhin so gut startet, dann sind auch zumindest am Anfang der Rennen auch immer noch Fights mit den Mercedes-Autos drin. Von daher glaube ich, ja, da werden wir ein bisschen was sehen. Charles Leclerc auch ein sehr, sehr starkes Wochenende gehabt, sage ich.
schauen wir gerade weiter im Klassement und Alpine wäre das nächste Team mit Platz 7. Auch Pierre Gasly und Franco Colapinto auf 16, der ja indirekt da mit dem Unfall von Olli Boehmen zu tun hatte. Aber ich glaube, wenn wir da irgendeine Schuldfrage stellen, können wir die mit Nein beantworten, oder?
Ja, also er zuckt so ein bisschen nach links, ne, aber das dann auch wieder, sag ich mal, wenn dieser Geschwindigkeitsüberschuss nicht so krass ist, dann ist das ein ganz normales Rennmanöver und
Ja,
das war, also
deswegen.
ich sag mal, das war nichts Böswilliges, das war ganz normaler Rennmove, das war jetzt auch nicht Moving Under Braking oder irgendwas.
Nee, deswegen, ja.
Deswegen, das war alles okay von Colapinto, es war halt wirklich einfach so dieser Geschwindigkeitsüberschuss mit dem sowohl Olli Berman als auch Colapinto ja beide nicht wirklich gerechnet haben, muss man ja auch sagen. Und was ja auch im Racing nicht normal ist, ne? Also das muss man ja auch wieder sagen, ne? Das hat man eigentlich nicht. Von daher würde ich ihm da auch keine Schuld zuweisen. Unabhängig davon, Platz 16, gerade wie aktuell der Alpine liegt und wenn man sieht, wo Pierre Gasly ist Platz
Ja,
16 schon ein bisschen enttäuschend, ne?
das stimmt. Also kann man eigentlich schon sagen, dass für Colapinto aktuell durchaus Punkte drin sein sollten, ne? Wenn
Ja.
Gasly da Siebter wird, was natürlich für Gasly ein starker Erfolg ist, in der WM-Wertung aktuell auf Platz 8 gelistet mit 15 Punkten. Also ich finde, Gasly zeigt so ein bisschen das neue Potenzial vom Alpine, starkes Ergebnis und damit auch vor Max Verstappen.
Ja,
Kommen wir direkt
sowohl.
zu Red Bull mit dem besten Platz. Und der ist Platz 8.
Ja.
Dieser hat er dann auf Platz 12. Ja, also Verstappen aktuell extrem unzufrieden. Da war noch ganz interessant bei Red Bull, direkt, glaube ich, in Runde 3 war das Duell, wo Verstappen dann an Hadjar vorbeigezogen ist vor der Schikane. Und Ocon danach direkt auch Hadjar gefressen hat. Hat Hadjar da ja ein bisschen unglücklich gewesen, das Ganze, weil er da eben rausgekommen ist in der Schikane. Ja, aber so trotzdem, also er steckt nicht zurück. Ich würde auch nicht sagen, dass hier Hadjar ein schlechtes Rennen gefahren ist. Aktuell, wie der Red Bull läuft. Ja.
Ja, ne? Also diesmal war es auch, also Max Verstappen hatte ja sogar einen relativ guten Start diesmal. Also er hat Plätze gewonnen in Runde 1, im Gegensatz zu seinen anderen Rennen und Sprintstarts bisher. Zumindest an der Front kann man dann einen Schritt nach vorne erkennen. Ja, aber also man muss jetzt nach drei Rennen, ja, muss man sich bei Red Bull die Frage stellen, gehört man noch zu den Top-Teams? Also das ist jetzt so die Frage, die auch ich mir gestellt habe und
Aktuell Mittelfeld.
ja, genau. Also aktuell ist Red Bull eher ein gutes Mittelfeldteam als eins dieser Top-4-Teams, weil ich würde sagen, wir haben Top-3 diese Saison, so wie es aussieht. Und da ist Red Bull nicht dabei. Weil jetzt, wo die McLarens mal ein Rennen gestartet haben, sieht man, die können mit den Ferraris fighten. Ja, die Ferraris haben sich auch schon etabliert so. Mercedes, klar, ist momentan Team Nummer 1, aber ich sehe nichts, was darauf hinweist, dass Red Bull da mitgenannt werden sollte. Und wenn man die Konstrukteurswertung guckt, ist Red Bull Platz 6 hinter Haas und hinter Alpine. Nur 2 Punkte vor den Racing Bulls. Ja, also das ist halt, wo Red Bull aktuell ist. Und das ist auch die Pace vom Red Bull. Da kann man jetzt nicht sagen, ah ja, die sind halt irgendwie ausgeschieden und deshalb so, sondern jetzt in Suzuka hat man gesehen, die Pace hat halt nicht gereicht, um den Alpine zu überholen. Und ja, das ist, wo man steht. Weil ich würde sagen, am Fahrer lag es wahrscheinlich nicht mit Max Verstappen. Das, also diese Komponente kann man ausschließen. Ja, also ich glaube, da muss man jetzt die Erwartungshaltung ein bisschen ändern. Das wird einem Max Verstappen sicherlich schwerfallen. Für einen Isaac Hatcher ist es vielleicht ganz gut. Der hat jetzt nicht so diesen Mega-Druck. Weil wenn das jetzt direkt ein WM-Contender-Auto wäre, dann glaube ich, wäre das nochmal ein ganz anderer Druck, den er da spüren würde. Jetzt, wo auch ein Max Verstappen Achter wird, keine Ahnung, da ist es jetzt, also sage ich auch, ist es nicht schlimm, dass er keine Punkte holt. Das ist okay, ist im Rahmen, würde ich behaupten. Und ja, aber muss man jetzt bei Red Bull schauen, ob man da irgendwie das Auto rumreißen kann, ob man da in den kommenden Rennen angreifen kann, ob Suzuka vielleicht auch einfach als Strecke nicht lag oder ob die Wahrheit für diese Saison halt wirklich ist, dass Red Bull nur Mittelfeld ist.
Ja, du hast ja eben schon im Vergleich gesagt, die Racing Bulls und direkt hinter Verstappen auch dann Liam Lawson noch in den Punkten mit 2 Punkten. Auch in der WM-Wertung hat er nur 2 Punkte weniger als Max Verstappen aktuell.
Ja.
Also eigentlich die Racing Bulls, kann man sagen, haben den Weg zu den neuen Regeln durchaus gut geschafft. Fahren ja relativ solide Ergebnisse ein und sind sehr nah dran an den Red Bulls. Ja, was nicht im Sinne natürlich von Red Bull sein sollte, aber so gesehen zwei wichtige Punkte hier für Liam Lawson. Arvid Lindblad war nicht ganz so gut dieses Wochenende, ist mir nicht so ganz positiv in Erinnerung geblieben, aber mit Platz 14, ich glaube, das ist auch vollkommen okay für einen Rookie, da mal eben so einen Platz einzufahren. Deswegen ist das für mich auch kein großes Ding. Ich gehe nochmal direkt weiter im Klassement mit Haas. Holt ihr den letzten Punkteplatz mit Esteban Ocon.
Ja.
Ja, hat sich der Edelfan an der Strecke natürlich freuen können.
Ja.
Ne?
Ja.
Ein kleiner Erfolg dann hier für Ocon in dem Fall. Und gut, über Ollie Bearman haben wir ja schon gesprochen, der aber auch in Q1 ausgeschieden ist. Ne? Muss man vielleicht auch erwähnen.
Na, kleine Überraschung auf jeden Fall.
Aktuell eine kleine Enttäuschung in seiner Verfassung. Aber ich denke trotzdem, allgemein Haas. Macht doch einen recht guten Eindruck zum Saisonstart.
Ja.
Dann der berühmte Platz 11. Hier Nico Hülkenberg mal wieder.
Ja,
Der ja auch
leider.
diese Kimi Räikkönen-Punkteklausel im Vertrag hat, ne? Dass er für jeden Punkt einen bestimmten Betrag bekommt. Vielleicht ist Audi auch froh, dass er jetzt erstmal Elfter geworden ist. Ne? Bortoleto auf Platz 13. Aber ich finde dennoch, auch wenn keine Punkte bei rausgesprungen sind, hat man auch, ich meine, Audi hatte die größte Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden, ne? Aber allgemein finde ich, macht der Motor und das Auto doch einen relativ soliden Eindruck. Ich finde schon, man
Ja.
ist durchaus konkurrenzfähig, hat das auch am Wochenende gezeigt, selbst wenn jetzt keine Punkte
Ja.
rausgesprungen sind, aber man ist bei der Musik und ich glaube auch der Monat wird Audi jetzt gut tun.
Ja, also glaube ich auch. Ich hatte von Audi auch, als ich war, hätte Wetten drauf abgeschlossen, dass sie mindestens einem Auto in den Punkten landen würden. Die sahen sehr gut aus eigentlich am Wochenende. Und ich meine, Platz 11 und 13 zeigt ja auch, dass das Auto an sich nicht schlecht gewesen sein kann, wenn beide Fahrer halbwegs nah an den Punkten waren. Ja, und ich muss auch sagen, Audi, man muss es quasi halb als neues Team betrachten. Es ist ein komplett neuer Motor. Audi baut zum ersten Mal einen Formel-1-Motor. Dafür läuft das Ganze schon sehr gut, muss man sagen. Also, gerade wenn ich da Richtung Aston Martin mit dem Honda-Motor schiele oder Cadillac als neues Team, ne, so ein bisschen. Klar, Audi hat ein Team übernommen, aber trotzdem, der Motor ist komplett neu. Vieles bei Audi hat sich geändert. Es könnte durchaus schlechter laufen. Ich finde das für ein quasi neues Team schon eigentlich sehr beeindruckend, wie gut es läuft.
Die natürlich auch überraschende personelle Änderungen, denn die
Ja.
Jonathan Wheatley wechselt zu Aston Martin.
Ja, es ist,
Und
mich auch überrascht.
das fand ich sehr, sehr komisch, denn auch am Wochenende noch in sehr, ich sag mal, doch fröhlichen Videos, sage ich schon, Interviews zu sehen, ne, an der Strecke. Und dann kommt die Meldung, dass Jonathan Wheatley Audi verlässt in Richtung Aston Martin. Aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist man gar nicht wirklich auf der Suche nach einem Ersatz.
Ja, also bis jetzt soll das wohl intern einfach quasi die Rollen umverteilt werden. Mattia Binotto übernimmt das jetzt so ein bisschen. Ja, auch spannend fand ich, dass Hülkenberg ja gesagt hat, er hat es auch nur aus der Presse erfahren.
Das ist schon heftig. Also
Ja.
das finde ich sehr, sehr komisch, gerade wo Wheatley jetzt, der ja damals auch, meine ich, Andy Seidel ersetzt hat, ne?
Ja.
Weil man da neue Impulse setzen wollte. Jetzt läuft die Saison gerade mal 3 Rennen und er verlässt das Team.
Ja, und es läuft ja auch nicht schlecht, ne? Also, wenn
Ja,
das jetzt so
also.
ein Saisonstart gewesen wäre wie bei Aston Martin, dann hätte man auch sagen können, okay, klar, jetzt lief alles schief, wir müssen jetzt direkt was ändern, wobei ich das auch immer zu verfrüht finde, aber das sind dann so ein bisschen politische Entscheidungen auch, da will man dann Köpfe rollen sehen, so nach dem Motto. Hätte ich's verstehen können, aber dass er jetzt bei Audi wegwechseln, dann auch
Ja,
gerade
also
ausgerechnet zu Aston geht, das ist schon komisch.
das finde ich schon extrem merkwürdig, das Ganze. Aber mal schauen, Aston so ein bisschen dieses, ja, dass man denkt wirklich wahrscheinlich, jetzt hat gar nichts geklappt, jetzt müssen wir noch Personal hier abwerben, mit dem Geld winken, weißt
Ja.
du? Lawrence Stroll holt die dicken Scheine raus und holt sich jetzt einfach nur das optimale Personal. Ist natürlich auch eine Strategie, die man machen kann, aber ich weiß nicht, hat so ein bisschen einen Beigeschmack, einen Faden. Also von daher schauen wir mal, was da in Zukunft noch passiert. Ich gehe mal direkt weiter im Klassement. Jetzt haben wir noch Williams mit Platz 15 und Albon auf Platz 20 mit 2 Runden Rückstand.
Ja,
Echt
der
doch
hat
was.
gesagt, die haben das relativ schnell als Test genommen und haben deswegen
Ah,
Sachen
okay.
ausprobiert,
Mal Daten
zumindest bei
sammeln.
Albon, ja. Ich meine, klar, wenn man sieht, man ist weit von den Punkten weg. Albon war das zweite Williams-Auto. Das heißt, wenn was Krasses passiert, hat man eh Sainz in besserer Position am Start. Ist schon okay. Ich glaube, Williams ist auch so ein bisschen noch ein bisschen überfordert mit der neuen Saison. Die haben es auch nicht rechtzeitig zum Test geschafft und so. Ja, gut, es ist halt ein langfristiges Projekt jetzt bei denen. Die müssen halt schauen, dass sie Daten sammeln dann. Ja, Fahrer natürlich sehr unzufrieden damit aktuell, aber it is what it is im Moment.
Deswegen kann der Monat wahrscheinlich auch noch gut tun.
Ja.
Roman aktuell optimistisch zu sein scheint, zumindest hat er Sergio Perez in einem Interview für Cadillac erzählt, dass man da gute Arbeit leistet, dass er sehr optimistisch ist, dass man nach dem Monat vor Aston und Williams landen kann. Sportlich, das ist schon mal eine Ansage, wie ich finde, wenn ich mir
Ja.
die aktuellen Kräfteverhältnisse hier ansehe. Und ja, mich persönlich würde es natürlich freuen. Ne? Hier jetzt in Japan Platz 17, Bottas auf 19. Ich glaube, ist eben da, wo die Musik aktuell spielt. Aber wenn man da jetzt diese Ambitionen hat, würde mich das doch sehr überraschen. Aber finde ich auch schön, dass man so offensiv damit umgeht, ne? Und auch einfach noch in die Saison was erreichen will.
Ja, also ich meine, klar, man muss sich ja irgendwelche Ziele stecken und für Aston und Williams läuft es halt gerade echt nicht gut und die sind in Reichweite, sage ich auch. Gerade wenn man es jetzt auch anguckt, ne? Also Aston haben sie quasi geschlagen. Der erste Aston kommt auf 18, der erste Cadillac auf 17. Williams haben sie sind beide Cadillacs vor Alex Albon zumindest und Carlos Sainz ist jetzt auch nur 2 Plätze besser als Perez gewesen.
Nicht überrundet.
Genau, ja,
Der
also.
Rest.
Ja, ist in Schlagdistanz, sage ich. Ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, aber man muss sich auch irgendwo ambitionierte Ziele stecken. Und ich denke auch, bei Cadillac läuft vieles schon ganz gut. An vielem muss noch gearbeitet werden. Das ist aber erwartungsgemäß. Was ich interessant fand, als wir an der Strecke in der Spoon Corner saßen, habe ich schon zu den anderen beiden gemeint, jeweils am Samstag und auch am Sonntag, dass man bei Cadillac ein bisschen mehr manchmal unter Topspeed so ein Quietschen gehört hat, als ob die Reifen ein bisschen zu sehr über die Strecke rutschen. Als ob die so ein bisschen einfach mehr rutschen als die anderen. Man hat immer mal wieder so ein Reifen quietschen gehört, einfach, was bei den anderen Autos nicht so zu hören war. Und dann habe ich mich sehr bestätigt gefühlt, als Bottas dann im Interview gesagt hat, ja, die Reifenabnutzung war sehr hoch an dem Wochenende und da müssen sie dran arbeiten. Und da dachte ich schon so, ja, okay. Da habe ich mich dann irgendwie sehr, sehr bestätigt gefühlt, weil ich das schon rausgehört habe an der Strecke. Ja, aber deswegen, das sind halt so Sachen, also wie gesagt, das ist mir auch als, Ja, ich würde mich jetzt nicht komplett als Laien bezeichnen, aber ich bin jetzt auch kein absoluter Experte. Aber das war sogar an der Strecke schon auffällig, dass ein Cadillac ein bisschen anders liegt als die anderen Autos. Also da sind noch ein paar Baustellen, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, aber ich meine, sie wissen, woran sie arbeiten. Und das ist ein Problem, das kann man in den Griff kriegen. Das ist jetzt nicht wie der Honda-Motor bei Aston Martin, so ein Riesending, wo man grundlegende Änderungen machen muss. Von daher denke ich, die sind auf einem guten Weg.
Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen und habe da auch richtig Lust, wenn Perez und Bottas für ein paar Überraschungen sorgen können. Ein Team haben wir noch, Aston Martin. Ich denke, das ist relativ schnell
Ja.
abgeschlossen. Fernando Alonso, 18. Erfolg. Und Stroll hat es nicht geschafft. Er hat den Wagen dann in der Box abstellen müssen. Und
Ja.
ja, Aston Martin ist ein Trauerspiel. Ich meine, jetzt hat man Jonathan Wheatley von Audi geholt. Wahrscheinlich werden sie jetzt ein WM-Kandidat.
Ja. Wer weiß, vielleicht Lawrence Strolls Träumen. Ja, also ich meine, es wird besser. Die Autos können immer mehr durchhalten. Alonso ist durchgefahren. Lance Stroll hat auch relativ spät erst das Auto abgestellt, glaube ich. Ja, aber das ist nicht, wo man sein will. Und da tut der Monat, glaube ich, auch gut. Also das ist auch eins der Teams, die sehr davon profitieren werden, dass jetzt ein Monat Pause ist. Fernando Alonso ist Vater geworden, vielleicht das noch als Randnotiz. Deswegen war er in FP1 nicht am Start. Er war sogar noch gejetlaggt, als er dann FP2 gefahren ist. Hatte ich irgendwie vorher gar nicht auf dem Schirm, habe ich gar nicht mitbekommen, dass er ein Kind erwartet oder seine Frau, Freundin. Ich bin da auch nicht mal so krass informiert, seine Lebenspartnerin, was auch immer, schwanger ist. Also. Ja, hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ja, aber.
Deswegen höchstens da Gratulation an Fernando Alonso
Ja, immerhin.
und dass er sich privat aktuell sehr, sehr freuen kann. Ja, und in dem Sinne sind wir durch mit der sportlichen Analyse direkt dran, unsere Awards. Und einen, vielleicht aber auch Sonderaward, hast du ja schon mal so angeteasert eben. Und gehen wir rein in den Platin Award. Bin ich mal gespannt erstmal, wen du nimmst.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Es gab einige, die ein gutes Wochenende hatten. Ich entscheide mich aber für Oscar Piastri, weil ich sage so, jetzt hat er es endlich mal geschafft, ein Rennen zu starten. Und dann war das auch relativ gut. Er hat quasi auch ein bisschen kurz Hoffnung auf einen Sieg haben können. Das hat nicht lange angehalten. Und am Ende war es dann auch eine eindeutige Geschichte für Kimi. Aber trotzdem, er hat Führungsrunden gesammelt quasi, er hat Führungsluft geschnuppert, hat dann auch nach dem Rennen gesagt, so nach dem Motto, wenn wir den McLaren mal starten, dann ist das ja gar kein schlechtes Auto. Ja, ist, glaube ich, für ihn, wenn auch verspätet, ein sehr guter Saisonstart gewesen jetzt.
Ich bin ein bisschen überrascht gerade über deine Wahl, weil das genau mein Take gewesen wäre mit Piastri und ich dachte, ich könnte damit so ein bisschen überraschen. Doppel-Award würde ich eigentlich gerne geben, finde ich jetzt ein bisschen viel dann vielleicht, weil ich auch glaube, dass Piastri noch einiges zeigen wird. Ich mache jetzt aber eine relativ langweilige Wahl, aber einfach, weil er WM-Führender jetzt ist,
Ja.
mit dem Rekord und 2 Siegen jetzt in Folge als jüngster Fahrer. Kimi Antonelli, es hat er einfach verdient, weil wenn er jetzt ganz ohne Award rausgeht, finde ich, wäre das auch seiner Leistung nicht ganz würdig. Ja, kommen wir genau zum Gegenteil der Fluppe des Rennwochenendes. Und da habe ich eben schon so ein paar Überlegungen gehabt, ob die nicht schon auf dem Wheatley bekommen.
Ja, warum nicht, ne? Wir haben das ja nicht auf Fahrer beschränkt.
Ne, weil ich finde das schon ein Move, der mir überhaupt nicht gefällt und ich jetzt auch keinen Fahrer jetzt negativ herausnehmen möchte. Auch keine Teams. Ja, ich nehme Jonathan Wheatley. Ich glaube, das ist auch eine Premiere, ne, im Podcast, dass ein Teamdirektor aktuell im Wechsel von Team zu Team einen Award bekommt. Aber ja, doch, Jonathan Wheatley für mich.
Ja, kann ich auch verstehen. Ja, ich muss auch ein bisschen überlegen, wie du schon gesagt hast, irgendwie ist es jetzt kein Fahrer so, so richtig irgendwie negativ rausgestochen. Ja, ich meine, Russell wird mit dem Wochenende enttäuscht sein, aber
Ja.
eigentlich, ich meine, er hatte sich auch, also er war auch, ohne das Safety Car hätte er vielleicht sogar auch den Sieg davon tragen können, so, deswegen. Tue ich mir da auch schwer mit, ihm da irgendwie die Fluppe zu geben. Ich würde es
Ja.
vielleicht ja, auch wenn ich eigentlich die neuen Regeln so ein bisschen verteidigt habe bisher und auch weiterhin sage, da ist viel Potenzial, aber es müssen jetzt halt Änderungen her, weil man diesen Crash gesehen hat. Und deswegen würde ich vielleicht sagen, die FIA und vielleicht sage ich die FIA, weil da anscheinend wenig auf Fahrer gehört wurde. Die Regeln an sich, wie gesagt, haben viel Potenzial und ich glaube, die sind auch gut, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht. Es ist ein Meeting angesetzt. Ich glaube, da kann jetzt viel passieren. Ich hoffe, dass die FIA sich Kritik zu Herzen nimmt und mit den Fahrern ausdiskutiert, was zu machen ist. Aber für jetzt, Stand jetzt, kriegt die FIA von mir die Fluppe, weil es ja dadurch, dass sie nicht auf Fahrer gehört haben, jetzt quasi zu einem schlimmen Crash kam. Es ist
Oh ja.
noch nichts Schlimmes passiert so. Der Crash hätte schlimmer ausgehen können. Wir haben gesehen, dass es gefährlich ist. Ich hoffe, jetzt ändert sich was. Und genau, deswegen aktuell die Fluppe kriegt die FIA von mir.
Ja, starker Call, kann man so mitgehen. Und würde ich sagen, Sonderaward.
Ja, die Fans, der Vibe, die Strecke, Japan, alles, keine Ahnung, kann man auslegen, wie man will, der komplette japanische Vibe an der Strecke, so nenne ich es mal.
Sehr, sehr schön. Von daher hier die Titelverteidigung für Suzuka in dem Sinne. Na,
Na, ne?
sehr, sehr geil.
Auch lustig eigentlich. Letzte
Ja.
Saison, ich wusste ja gar nicht, dass ich das in der nächsten Saison live sehen werde.
Ja, das
Dass das so ergeben hat, jetzt echt super. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, weil so Japan ist ja auch sehr beliebtes Reiseziel. Wenn man es, jetzt ist natürlich ganz viel Wenn und Aber, ne? Dann muss man zu der Zeit da sein, noch so ein bisschen quasi das Geld aufbringen wollen für die Formel 1. Aber wenn man da sich überlegt, soll ich das machen oder nicht, so. Auf jeden Fall machen. Wenn man mit Formel 1 was anfangen kann, auch die beiden Freunde, die da waren, haben gesagt, das war ein Erlebnis und für 100 € hat sich das für die gelohnt. Auch wenn die keine Ahnung von Formel 1 haben, selbst der Kumpel, der dann beim Rennen nicht dabei sein konnte und bei den anderen Tagen da war, hat gemeint, es war trotzdem krass, das mal gesehen zu haben. Und ich sage wirklich, Suzuka, wenn man da die Chance hat, zufällig irgendwie da ist, man sowieso im Frühling nach Japan will, dann kann man auch versuchen, den Urlaub daher so zu legen, dass man das mitnehmen kann, wenn man Formel-1-Fan ist. Es ist wirklich ein Erlebnis. Wenn man das irgendwie mitnehmen kann, sollte man das tun.
Ja, sehr, sehr cool. Und ich denke, das ist auch ein schöner Abschluss für die Folge heute in ungewohnter Manier. Aber ich denke, auch Soundqualität sollte eingestimmt. Zuletzt hatten wir ja das öfters mit Zoom gemacht. Und von daher, in diesem Sinne, kurzer Ausblick vielleicht. Wir haben zwar jetzt eine Formel 1 Pause den kompletten April, aber eventuell hört man sich dennoch mal wieder.
Ja, wir schauen mal, wir arbeiten an ein bisschen was, weil so ganz ohne Formel 1 Content geht's ja
Das
nicht, ne?
stimmt. Ich denke, da haben wir noch eine Kleinigkeit dann vor. Ja, in dem Sinne dann, bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt.